Wir hören, bevor wir loslegen, einmal Alex Popp, langjährige Wegbegleiterin von Almut. Wir hören Nia Künzer, DFB-Sportdirektorin. Und dann am Ende wieder die Wolfsburger Kapitänin Alex Popp mit dem Versuch an eine Erinnerung. Und danach starten wir mit der kleinen Abschiedsrunde durch Almut Schulz' Karriere.
Wenn du was bewegen willst, wenn du Entwicklungen in gewissen Phasen sehen willst, dann muss es halt auch mal wehtun und knallen. Und das kann Almut relativ gut, die wir, also ich zumindest, unbedingt auch im Frauenfußball halten wollen, weil sie eben sehr viel schon geleistet haben als aktive Spielerin, gezeigt haben, dass sie Führungsspielerinnen sind, dass sie Leistungsträgerinnen sind, dass sie meinungsstark sind. Von daher ist es natürlich mein Bestreben, die Persönlichkeiten auch im Fußball zu halten. Almut hat ein besseres Gedächtnis als ich. Ich glaube, es gibt viele Sachen. Ich weiß nicht, unseren letzten Meistertitel beispielsweise, wo wir dann natürlich uns gegenseitig mit Bier beschmissen haben, während der Interviews kurz mal hinten rangeschlichen und schwupps, ist das Bier über einen geflogen. Wir haben sehr, sehr viele Partys zusammen gefeiert, wo wir sehr häufig die Letzten waren.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee, eine neue Woche, wie Almut selber immer sagt. Die Begrüßung kommt heute von mir, beziehungsweise die kam ja schon. Erstmal hallo Almut.
Ja, hallo. Schön, dass ich heute in deinem Podcast zu Gast sein darf.
Quasi ja, und dabei sollst du ja, und gerade das ist ja der Grund, die Hauptprotagonistin sein, weil, wir haben es gerade gehört, Alex Popp und Nia Künzer haben das ein oder andere über dich gesagt, das ein oder andere zum Schmunzeln. Jetzt, ich glaube, wo deine Karriere jetzt, und das ist genau das Thema, ein Ende gefunden hat, ist das, glaube ich, genau der Moment, wo wir jetzt mal noch ein bisschen darüber sprechen wollen. Es gibt auch einiges. Und kann nur sagen, Glückwunsch zu so einer Wahnsinnskarriere. Und frage dich als allererstes, wie viele Nachrichten hast du schon beantworten müssen und wie viele musst du noch beantworten?
Also ich glaube, ich bin ganz gut im Schnitt, dass ich viele beantwortet habe. Ich hatte auch am Montag glücklicherweise noch einen auswärtigen Termin und auf der Fahrt dorthin und auf der Fahrt zurück konnte ich sehr viele Sprachnachrichten machen. Das ist ja das Gute, dass es so eine Funktion gibt. Und damit habe ich schon sehr viel abgearbeitet und ja, habe mich über viele, viele Nachrichten gefreut, gerade von Wegbegleitern, Wegbegleiterinnen. Das ist, ja, sind auch immer Nachrichten dabei, mit denen man vielleicht nicht so rechnet oder auch mit Worten, mit denen man nicht so rechnet. Und da war Montag schon viele Emotionen drin, weil es natürlich auch ein Unterschied ist, darüber nachzudenken oder es dann irgendwann auszusprechen und auch in die Öffentlichkeit zu bringen, weil man dann ja irgendwie dann doch realisiert, vielleicht wie sehr man an diesem Leistungssport hängt. Also ich bin froh, dass es jetzt auch schon ein paar Tage her ist, weil am Montag hätte ich keine Podcast-Aufnahme darüber machen können.
Glaube ich sofort.
Darf dann wahrscheinlich auch mal so sein. Ja, und es wird auch noch so ein, also klar, immer mal wieder aufkommen, ein paar Tage dauern, bis das so ganz gesagt ist, weil ich habe den Leistungssport sehr, sehr geliebt und bin froh, dass meine Sportkarriere an sich noch nicht vorbei ist. Also ich kann irgendwo auch wieder Kreisliga-Fußball spielen, das habe ich dann auch vor. Aber ja, dieses Kompetitive jeden einzelnen Tag, auch mit den Mitspielerinnen so auf dem Platz. Und wenn es nur eine Freischuss-Challenge oder Lattenschießen oder beim Elfmeter üben, das hat mich schon immer begeistert. Und natürlich endet es dann auf großen Bühnen in Riesenstadien. Und das macht es schon aus, wenn man so diese Möglichkeit hat, sich jeden Tag zum einen körperlich zu fordern und zum anderen auch so, ja, einen Wettkampf zu haben, der einen weiterbringt und der einem auch normalerweise nicht böse genommen wird, was vielleicht in anderen Jobs anders rüberkommt, wenn man dann sagt von wegen, oh, ich kann das jetzt besser als du und provoziert vielleicht noch jemanden. Das ist im Leistungssport dann normal und wird eigentlich sogar witzig gefunden.
Gut, die Challenges, die kannst du gerne auch in der Kreisliga weitermachen. Ich lade dich dann auf jeden Fall mal. Ich weiß, du willst, glaube ich, in deiner Heimat durchaus weiterspielen, aber ich lade dich mal zum Training an. Ursprünglich auch deshalb, weil unser Torwart es gut gebrauchen könnte, wenn der mal ein bisschen gefordert wird. Ich glaube, der spielt seit 10 Jahren quasi konkurrenzlos, ist ja die Nummer 1, weil wir keinen finden, der es annähernd so gut kann wie er. Den könntest du mal ein bisschen challengen.
Ja, aber dann braucht er es ja in dem Sinne nicht, sondern es ist ja eine Auszeichnung. Also wenn er so gut ist, dass keiner im Umfeld an ihn rankommt. Aber dann muss ich ihn mir vielleicht mal angucken.
Konkurrenz belebt das Geschäft.
Aber ich habe ja vor, nicht mehr im Tor zu stehen, wenn ich Kreisliga-Fußball spiele. Dann will ich ein bisschen auf dem Feld kicken, weil... Also man muss ja auch ehrlich sein zum Kreisliga-Fußball. Es gibt ja auch welche, die sich nicht so gut koordinieren können Und so ein Torwart, der kann halt nicht abhauen, der kann nicht wegspringen. Also wenn einer in dich reingrätscht, dann grätscht er halt in dich rein. Und wenn du eine Flanke abfangen willst und zwei laufen auf dich zu, dann hast du als Torwart einfach verloren. Als Feldspieler kannst du dann auch mal vielleicht, wenn du das kommen siehst, dass es eine enge Situation wird, auch mal hochspringen oder den Ball ins Ausspielen und sagen, nee, da halte ich jetzt meinen Fuß nicht rein. Es wird garantiert auch ein paar Übermotivierte geben, wenn ich da auf diesem Platz auftauche.
Das wird genauso sein, so ist es dann. Du bist offenbar immer auch noch nicht richtig fit. Vielleicht umso besser, dass es vielleicht jetzt auch quasi so eine Art, ich nenne es mal so ein bisschen Frage-Antwort-Spiel wird, deine Anekdote, sei es aus der Kreisliga oder wo auch immer her, die werden wir jetzt quasi im Laufe des Podcasts dieser Folge so ein bisschen einsammeln. Aber ich will natürlich eigentlich sprechen über deine Karriere und über die Dinge, die du im Leistungsfußball natürlich erreicht hast, erlebt hast. Eingangs haben wir es gehört, da gab es dann auch mal was zu feiern und das habt ihr dann auch ordentlich gemacht und das ist dann auch ja, in Ordnung.
Das klang aber wirklich wie so ein Kreisliga-Kommentar, also hat sie nur Geschichten von Feierei und Bier erzählt. Also unser Leben bestand nicht nur daraus, wir haben auch sehr, sehr viele Stunden mit Laufschuhen im Wald verbracht oder im Kraftraum und haben uns darüber ausgelassen oder bei dreimal täglich Training im Trainingslager oder so. Sie hat dann wieder die schönen Seiten erzählt.
Ich habe ja auch explizit nach lustigen Geschichten gefragt. Also die Frage war, ich glaube, die ist jetzt ja da nicht drin geblieben, aber die Frage war, ob sie eine explizite lustige Geschichte erzählen könne. Und sie meinte, es gab viele lustige und bei den lustigen sind halt das die besten wahrscheinlich, dass es auch was zu trinken gab. Ich habe sie auch angesprochen, ob sie denn dabei gewesen sei bei dieser berühmten Bottich-Geschichte aus Folge, weiß ich nicht, 12, 14, irgendwas. Muss ich jetzt nochmal nachgucken. Mache ich auch gleich, wenn du redest. Da war sie aber ja gar nicht dabei. Da war sie ja verletzt bei dem Turnier.
Genau, sie hat ja tatsächlich erst 2022 ihre erste Europameisterschaft gespielt. Auch 2013, als das Turnier in Schweden stattgefunden hat, hat sie sich vorher verletzt. Also sie hat zwar in dem Jahr mit dem VfL Wolfsburg das Triple gewonnen, was ganz historisch und herausragendes war. Und sie war auch eine Spielerin, die einen sehr großen Anteil daran hatte, hat sich aber leider in einem Spiel vorher den Knöchel kaputt gemacht und hat dann noch irgendwie dieses Champions-League-Finale gespielt, was sehr wichtig war. Und danach war dann vorbei. Also da war nicht daran zu denken, dass sie noch ein Turnier durchhalten würde. Es war schade, aber dafür gibt es natürlich auch andere Geschichten zu erzählen.
Folge 20 ist es gewesen. Folge 20 war der verlorene Getränkebottich im Schwedener See, im schwedischen See.
Stockholmer See.
Im Stockholmer See, okay. Das war das, genau. Und wir haben ja auch schon mal eine Folge, wo wir so ein bisschen über da ging es viel um EM-Highlights, beziehungsweise Highlights mit der Nationalmannschaft. Und wir haben auch viel über Nationalmannschaft gesprochen. Aber ich meine, du hast eine Dekade beim VfL Wolfsburg fast geprägt mit zahlreichen Titeln. Ich durfte ja deine Abschiedsmeldung quasi vorbereiten für Montag 12 Uhr und durfte mich dann nochmal so ein bisschen durchlesen. Und das eine oder andere Zitat gab es ja dann auch, aber es gab eben auch einfach diese Sammlung an Titeln und Trophäen auf Vereinsebene. Und natürlich ganz oben wahrscheinlich steht dieser Champions-League-Titel, oder?
Auf Vereinsebene, ja, der war schon sehr besonders, weil es auch im ersten Jahr war, in dem man zum VfL Wolfsburg kam und man den auch verteidigt hat. Also gerade einen Titel zu verteidigen ist oftmals schwieriger, als ihn einmal zu gewinnen. Und ich hatte ihn da zwar das erste Mal gewonnen, aber man hat der Mannschaft so angemerkt, wie die Feier schon beim letzten Jahr war und wie anstrengend die Saison war und dass man das dann wieder geschafft hat. Und auch das Finale war relativ besonders gegen Tyresö in Lissabon. Da haben wir zur Halbzeit einfach 2-0 zurückgelegen und haben nachher 4-3 gewonnen. Also das ist auch dann ganz besonders, wenn du so ein Spiel drehst mit allen Emotionen da drin. Und da waren auch ja viele besondere Spielerinnen dabei, die den VfL auch geprägt haben. Ne? Also jetzt nicht nur Alexander Popp, sondern vielleicht auch eine Martina Müller, eine Nadine Kessler oder so. Es war schon ein cooles Finale. Gibt aber auch unheimlich viele andere tolle Sachen mit dem VfL Wolfsburg. Also in der gleichen Saison haben wir auch am Elsterweg, also vor dem ausverkauften Elsterweg, das alte Stadion, wo früher auch die Bundesliga Herren drin gespielt haben, haben wir ja das die Meisterschaft gewonnen und das auch mit so einem Treffer in der 89. Minute. Das war auch hochemotional. Da waren es auch gefühlte 40 Grad draußen. Es ist den Getränkebuden ja einfach das Wasser ausgegangen und auch die anderen Getränke waren Leute sowieso schon vorm Hitzekollaps und dann ist dieses Spiel auch noch so explodiert, sagen wir mal. Das war auch besonders und du hast noch auch andere Highlights gehabt, nicht nur Titel, sondern beispielsweise das Champions League Halbfinale im Camp Nou, wo man vor über 90.000 den Weltrekord aufgestellt hat für Zuschauer bei einem Frauenspiel in Europa und so halt auch auf der Welt. Das ist Das war krass und das war nicht nur krass, weil die Zuschauer da waren, sondern eigentlich auch durch den Spielverlauf geprägt, der für das Auswärtsteam, also mein Team, sehr bitter war. Wir haben, ich glaube nach 20, 25 Minuten schon 3-0 zurückgelegen. Auf der anderen Seite hat das natürlich die Heimfans befeuert und dieses ganze Stadion hat exklusive unser paar VfL-Fans gestanden, gesungen, war wie elektrisiert, hat also eine Stimmung fabriziert, die ich im Frauenbereich niemals für möglich gehabt hätte und wo man wirklich auf dem Platz stand und dachte, wow, ich bin jetzt irgendwie hier dabei und passiert das jetzt wirklich und es ist für uns sportlich gesehen gerade eine Katastrophe, aber es ist so phänomenal, ja, dass ich sehr, sehr stolz bin, dass ich da dabei war, um einfach mal so Potenzial zu sehen, was passieren könnte, also wie auch unser weiblicher Sport Menschen catcht und in einer Emotion so vereint und das war, einfach was Besonderes.
Da will ich gleich auch tatsächlich nochmal drauf zurück, auch das hat ja Nia Künz am Anfang beim Einspieler ja gesagt, es wäre toll, wenn so Persönlichkeiten wie du es eine bist, dem Frauenfußball erhalten bleiben. Da würde ich dich gerne auch nochmal auf deine persönliche Perspektive, auf diese Entwicklung, die du ja mitgemacht hast, des Frauenfußballs. Da haben wir, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal kurz drüber gesprochen in den vergangenen Folgen. Ich würde dich trotzdem auch gerne nochmal fragen, weil du auch gesagt hast, es geht nicht nur um die Titel und die Trophäen und natürlich, sondern um die vielen, vielen Erfahrungen. Du hast ein paar Dinge schon erwähnt. Was ist denn eigentlich so die Niederlage, von der du sagst, die hat am allermeisten wehgetan, weil du auch gesagt hast, Höhen und Tiefen haben meine Karriere begleitet. Das ging natürlich auch um mehr als nur das Sportliche, aber im Sportlichen, die Tiefen natürlich gehören dazu.
Also eine ganz am Anfang, also relativ am Anfang hat sehr, sehr doll wehgetan, obwohl ich sportlich da gar nicht so viel für konnte. Also das war tatsächlich bei der WM 2011, bei der Heim-WM. Da sind wir im Viertelfinale gegen Japan ausgeschieden und das, was ich gerade geschildert habe vom Camp Nou, das war so ein bisschen beim Eröffnungsspiel sozusagen in Berlin der Fall. Das war das erste Mal, dass du in Deutschland ein volles Olympiastadion für die Frauen hattest, dass eine Choreo in der Kurve war, dass auch dieses Stadion halt für uns elektrisiert war, dass die ganze Stadt voll war mit Fans und das sehr unglaubwürdig erschien für uns alle. Und diese Welle von Interesse, mit der Wucht gar nicht gerechnet. Und trotzdem ist man recht gut durch die Vorrunde gekommen und hat auch gesehen, dass es schon möglich ist, wieder was Großes zu erreichen. Und dann bist du im Viertelfinale gegen Japan in der Verlängerung durch wirklich ein absolut beschissenes Tor ausgeschieden. Und dann war es so von einem auf den anderen Moment vorbei. Und tatsächlich hat das dann auch diese Euphorie, die eigentlich über 1-2 Jahre aufgebaut wurde in dem kompletten Land, wo man auch gemerkt hat, dass es die Liga stärkt, dass es mehr Sponsoren gibt und so weiter, mit einem Mal komplett beerdigt. Und eigentlich hätte ich gerne gewusst, was passiert wäre, wenn wir bei der Weltmeisterschaft erfolgreich gewesen wäre. Vielleicht wäre halt so ein Push, der dann 2022 erst durch die EM, also über 10 Jahre später kam und jetzt auch ein bisschen Nachhaltigkeit gebracht hat, ob der nicht da schon möglich gewesen wäre. Und deswegen war es für meine gesamte Sportart schon eine sehr, sehr große Niederlage, die man damals mitgemacht hat. Aber man hat gleichzeitig auch bei diesem Turnier gesehen, dass es irgendwie möglich ist, Menschen damit zu infizieren, könnte man sagen. Also mit unserem Sport, mit unserer Leistung.
Du wolltest jetzt nicht Frauenfußball-Virus sagen, weil du ein bisschen angeschlagen bist.
Genau. Also das war schon eine sehr, sehr bittere Niederlage. Und ja, natürlich gibt's andere, wenn man an sich persönlich denkt. Man war auch an Sachen beteiligt. Also wir haben einen Ausscheiden gegen Lyon gehabt in der Champions League. Da habe ich im Rückspiel einen Elfmeter verschuldet und ja, war auch noch an einem anderen Tor beteiligt und dann stehst du halt hinterher auf dem Platz und denkst dir, du hast eigentlich die ganze Saison gut gespielt und verkackst es dann so. Da möchte man sich dann halt am liebsten begraben. Und da wird es auch noch viele, viele andere Sachen geben und natürlich ist es bei Turnieren absolut hart, weil ja, besondere Geschichte, ne? Wir haben ja auch schon über diese Regenschlacht in Rotterdam gesprochen von der EM 2017. Das war halt einfach bitter, weil äußere Umstände dazu gekommen sind. Und ich glaube, wenn wir an dem Abend gespielt hätten, wär das Spiel anders gelaufen, also komplett anders gelaufen. Und da fühlt man sich dann auch ja unfair behandelt. Und auch bei der WM 2019, da war auch schon mal so ein kleiner Moment, ne, wie bei der EM 22, dass einfach ein Push kommen könnte. Und dann bist du da ausgeschieden, das erste Mal mit einem Videoassistenten, obwohl man das Gefühl hat, er hätte eigentlich eingreifen müssen und er hat nicht eingegriffen. Und Die Schiedsrichterinnen haben sich halt auch mit den Videoassistenten nicht so gut verstanden. Es ist auch nachher herausgekommen, dass teilweise Videoassistenten gar nicht eingegriffen haben, also weil es auch männliche Videoschiedsrichter waren. Die waren es gewohnt, dass die Männer lamentieren und auf dem Boden liegen bleiben und sie deswegen die Szenen checken. Und wenn halt einfach eine Spielerin weiterspielt, dann haben sie sich die Szene gar nicht angeguckt. Und dann einen Tag später in einer Analyse haben sie festgestellt, oh, wir hätten da einen Elfmeter geben müssen, wir haben es aber gar nicht gesehen und gar nicht irgendwie, ja, uns nochmal angeguckt. Und da war auch viel Kuddelmuddel bei dieser Weltmeisterschaft. Das ist natürlich nicht nur der Grund des Ausscheidens, sondern das war so, wir müssen es irgendwie machen, weil es jetzt modern ist, bei den Männern auch. Und das hat halt bei den Frauen noch nicht so richtig funktioniert. Und das war dann auch sehr, sehr schade.
Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt aber tatsächlich eher so ein bisschen wiederum nach Kreisliga. Wenn man nicht fällt und nicht schreit, kriegt man nichts.
Ja, genau. Ja, so war es. Also bei der WM 2019 hat sich das tatsächlich so angefühlt. Und ganz schlimm war natürlich auch 2015 in Kanada, dass wir so die Versuchskaninchen waren. Wir haben da eine komplette WM auf Kunstrasen spielen müssen. Die Bedingungen waren eine Katastrophe. Ja, das war so einprägsam, also das war so eine richtige Niederlage für die gesamte Sportart. Das hätten sie bei den Männern nie gemacht. Da hätten sie vielleicht ein Stadion genommen und hätten dann hinterher irgendwie die Aussagen der Spieler verglichen und vielleicht noch vom Medical Staff und so weiter. Und das war Wahnsinn. Also es war ein Turnier, was einfach keinen Spaß gemacht hat. Also du hast dich nicht aufs Training gefreut, weil die Trainingsplätze in einem sehr schlechten Zustand waren. Die Drainagen waren schlecht. Also sobald es geregnet hat, stand der Platz unter Wasser. Dann gab es teilweise keine Beregnungsanlage und auf dem Platz wurden zwischen 45 und 60 Grad gemessen. Da wolltest du dann einfach nicht trainieren. Dann war das Granulat teilweise aus alten Autoreifen und es hat halt so toxisch hochgedünstet. Wenn du was im Auge hattest, dann ist dein Auge mehr oder minder sofort entzündet. Also es ist ein Turnier, was eigentlich tolle Voraussetzungen hatte, weil Kanada ein schönes Land ist, eine tolle Kultur hat und wurde dann so kaputt gemacht durch diese Kunstrasenentscheidung, die hoffentlich nie wieder passieren wird.
Hast du da eigentlich deinen schiefen Finger her, von dem Kunstrasen?
Ja. Genau, von dem Kunstrasen, da bin ich im Training hängen geblieben. Das ist auch so eine Story, ey. Ja, und dann hieß es halt eigentlich, weil er doch sehr blöd gebrochen war und auch Bänder- und Sehnenabriss war, weil ein Kunstrasen einfach nicht nachgibt, wenn du da drin reinhakst und durch deinen Sprung sehr viel Kraft hast, dass ich eigentlich nach Hause fahren müsste, wegen des kleinen Fingers bei einem Turnier.
Du bist aber halt auch Torhüterin, also da braucht man den vielleicht auch immer wieder mal.
Ja, konnte ich irgendwie mit meinem Gewissen nicht vereinbaren und dann haben wir aus allen möglichen Sachen eine Schiene aus Alu zusammengebaut und irgendwie den Handschuh versucht, ja, so zu gestalten, dass er irgendwie mir Halt gibt. Eigentlich wollte der Ausrüster damals auch einen neuen Handschuh schicken. Der ist aber dann 2 Wochen im Zoll hängen geblieben und ist letztendlich gar nicht in Kanada angekommen, weil er halt aus der Näherei in Deutschland kam. Und es war auch, ja, ein Riesenbohai. Letztendlich habe ich bei dem Turnier recht große Schmerzen gehabt, aber ich war noch da. Und dann haben wir auch unheimlich bitter das Spiel um Bronze verloren, wo auch viele Kuriositäten in diesem Spiel passiert sind. Und letztendlich war es in der Verlängerung ein Handelfmeter, also dieses Thema, was uns ja allgegenwärtig in jeder Liga beschäftigt, ob es Handspiel ist oder nicht. Ja, und so haben wir dann nicht mal die Bronzemedaille gewonnen, obwohl wir, finde ich, immer noch die bessere Mannschaft waren damals gegen England. Aber auf der anderen Seite wäre, glaube ich, in England nie so eine Euphorie entstanden und sie hätten sich auch wahrscheinlich nie für die Europameisterschaft 22 beworben, wenn sie damals nicht die Bronzemedaille überraschend gewonnen hätten. Und dann hat es vielleicht auch wieder einen höheren Schicksalssinn gehabt.
Ja, für den Frauenfußball in Europa auf jeden Fall. Die sich jetzt wundern, was ist denn los hier? Jetzt weiß Roman mehr als Almut. Almut macht doch hier die Themen. Aber das ist hier natürlich klar gekennzeichnet, dass wir es genauso machen, dass wir jetzt über keine größeren Themen sprechen. Ich finde, wir haben jetzt irgendwie ein bisschen zu viel. Klar sind die Geschichten gut, aber zu viel irgendwie über Niederlagen gesprochen jetzt von dir. So, darauf wollte ich nicht hinaus, aber du erzählst das natürlich auch selbst reflektiert, wie du bist, auch genau so. Deswegen will ich jetzt doch nochmal einmal drauf abheben, weil du gerade diese Entwicklung des Frauenfußballs immer wieder punktuell sozusagen, entweder ist es aufgeflammt oder wieder erloschen.
Erloschen, gelöscht worden, wie auch immer.
Und trotzdem ist es ja dann eine Aufwärtswelle, so
ja,
muss man ja sagen. Also auch dieser Rückschlag nochmal bei der WM 23 mit dem Vorrunden aus, das passte ja auch einfach ins Bild der DFB-Nationalmannschaften zu dem Zeitpunkt, muss man ja bittererweise sagen, auf größerer Ebene, U21 Vorrunden aus, A-Nationalmannschaft und Frauen, alle in der Vorrunde raus, das waren natürlich die 3 Aushängeschilder der deutschen Nationalmannschaften, das passt.
Du musst da auch mal auf dein Wording gucken, ne? Die A-Nationalmannschaft und dann die Frauen. Das sind auch beides A-Nationalmannschaften, ja, von gut, den Männern und von den Frauen.
Ja, okay. die Männer. Aber ich habe U21 Männer gemeint und deswegen auch A-Nationalmannschaft der Männer. Und dementsprechend glaube ich, dass diese Entwicklung dann immer mal wieder so Dellen bekommen hat, gerade in Phasen, wo es besonders gut lief oder gut laufen konnte oder könnte. Und dann gab es dann eben diese Dellen und das hast du dann auch erlebt als Beobachterin oder eben als Aktive beides. Jetzt gibt's diese EM im Sommer und kurz vorher gab es jetzt in der Champions League für beide deutschen Mannschaften richtig auf den Arsch. Richtig auf den Arsch, würde ich sagen. Und das hat Alex Poppy auch gesagt, wir müssen alle in Versalien geschrieben, verstehen, wo wir gerade stehen. Und ich habe sie im Gespräch eben nochmal drauf angesprochen. Das war bei den Sepp Herberger Awards, beide Töne vom Anfang. Und da hat sie auch nochmal gesagt, ja, in dem Moment tat es nämlich auch sehr weh, dieses Ausscheiden und wie das zustande gekommen ist. Aber man muss sich da auch ehrlich machen. Und du hast sehr viel erlebt in den letzten, ich sage jetzt mal, mindestens 15 Jahren und vielleicht noch ein bisschen länger. Aber in den 15 Jahren auf sehr hohem, auf allerhöchstem Niveau. Was ist quasi so die Konklusio deiner Karriere, wo du sagst, das habe ich dann sozusagen mitgenommen oder mitgestaltet und da müsste es jetzt eigentlich hingehen oder kann es noch hingehen, mit dir in welcher Funktion auch immer vielleicht?
Ja, tatsächlich sind es sehr viele Jahre. es hat ja angefangen, dass ich 2007 in die Bundesliga gewechselt bin zum HSV und daran kann man das zum einen auch festmachen. Ich bin ja dann nochmal zum HSV gewechselt im letzten Jahr und habe eigentlich am gleichen Trainingsgelände andere Bedingungen vorgefunden. Also da hat man sich vom allerletzten, hinterletzten Platz schon auf den ersten Platz vorgearbeitet. Also man hat plötzlich direkt vorm Gebäude trainiert und oder teilweise dann halt auf dem nächstbesten Rasenplatz. Man hatte auch ja eine eigene Kabine für sich, einen eigenen Kabinentrakt und früher war es eher so eine Durchlaufkabine und auch die hinterletzte, die dann voll Schimmel war und so weiter. Da hat sich schon viel entwickelt und das ist auch wirklich sinnbildlich für das, was allgemein im Frauenbereich passiert ist. Also jeder Verein hat schon die Bedingungen angepasst und hat das auch, ja, vielleicht in gewisser Weise verstanden, dass Frauen irgendwie auch Bedingungen bräuchten in einem vernünftigen Zustand, um sich entwickeln zu können und um auch Spaß am Fußball zu haben, denn es macht halt nicht Spaß, immer in der letzten Ecke und in der schlimmsten Trainingszeit zu trainieren. Wenn dir abends angeboten wird, dass du um 21 Uhr das Training starten kannst, dann würdest du da nicht so unbedingt hingehen, wenn du vorher auch um 19 Uhr starten könntest. Ja, und so sieht man das auch ja in den Stadien, in denen man spielt. Früher war es was ganz, ganz Besonderes. Also dieses Spiel im Berliner Olympiastadion, das war vorher nicht denkbar. Und heute wäre es auch denkbar, dass es ein Länderspiel dort gibt oder dass selbst wenn dann Pokalfinale wäre, dass das Stadion vielleicht schon recht voll wäre, auch im Frauenbereich, ohne irgendwie eine Männermannschaft, die dann da vorher spielt, weil das Pokalfinale war früher mal zusammen, bevor es in Köln als Einzelevent gestartet ist. Und dann waren die Frauen immer so ein Vorspiel vor den Männern. Und da konnte es auch passieren, dass viele Zuschauer und Zuschauerinnen da sind. Aber die waren ja eigentlich nicht für einen selbst da, sondern normalerweise für das Männerspiel danach, was dann passiert ist. Und deswegen hat sich da schon sehr, sehr viel getan. Auch ja von den Turnieren her. Früher musstest du hoffen, dass irgendwie ein Spiel übertragen wird. Jetzt kann man wirklich auch regelmäßig nicht nur die Nationalmannschaft, sondern auch die Bundesliga verfolgen, den DFB-Pokal. Es gab jetzt auch die ersten DFB-Pokal-Konferenzen, das macht mir halt auch viel Freude, weil man darauf immer hingearbeitet hat.
Und da war das Stadion im Volkspark rappelvoll, ohne dass da irgendeine Männermannschaft auch nur an den Hauch einer Chance aufs DFB-Pokal-Halbfinale parallel hatte.
Richtig, also das war toll, dass es da auch mal wieder einen Rekord gab, einen Rekord in Deutschland für ein Vereinsspiel des Frauenbereiches mit den 57.000 Zuschauern im Volkspark. Ja, und an solchen Zahlen kann man das dann festmachen, aber man kann es auch daran festmachen, wie die Spielerinnen athletischer geworden sind, wie sie technisch versierter werden, wie die Jugendspielerinnen schon deutlich besser ausgebildet sind. Also ich weiß nicht, ob ich das in meinem Zustand dann vor 20 Jahren deutlich schwerer gehabt hätte, wenn es jetzt heute wäre, oder ob ich vielleicht auch besser ausgebildet worden wäre, weil
bedingt sich selbst, ne?
Ja, die Trainer besser geworden wären. Also das ist eine sehr, sehr große Frage, aber mit dem gleichen technischen Vermögen, was ich vielleicht mit 15 hatte und ich jetzt Torhüterin sehe mit 15, sage ich, da hing ich deutlich hinterher. Und das ist ja auch schön zu sehen, wenn man so eine Entwicklung hat.
Absolut. Zum Ende hin natürlich nochmal den Punkt aufwerfen. Es gibt ja auch einen Grund, wieso es vielleicht jetzt dann der Zeitpunkt ist, der es dir vielleicht letztlich nochmal den letzten Schubs gegeben hat, zu sagen, dann ist die Karriere auch vorbei, dass du jetzt ja auch dein viertes Kind erwartest. Glückwunsch erstmal dazu. Dauert ja noch ein bisschen, aber ja. Es wird noch voll.
Glückwünsche dann entgegen, wenn es da ist.
Ja,
aber ein langer Weg.
Klar, aber da bist du ja schon fast genauso erfahren wie als Torhüterin. Es wird noch voller im Hause Schuld. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht. Und das ist eben auch ein Punkt, den will ich jetzt abschließend doch nochmal machen, dass du ja auch als Einzige nach der Schwangerschaft wieder zurückgekehrt bist ins Tor der Nationalmannschaft. Das stand ja auch nochmal in der Pressemitteilung drin. Das ist ja eine Auszeichnung und auch dafür hast du dich ja immer wieder eingesetzt. Und das ist sicherlich noch eins der ganz, ganz, ganz großen Themen, die es immer noch gibt.
Ja, definitiv. Also ich habe ja auch in Interviews immer mal wieder betont, wie schwierig es war, überhaupt einen Verein in Europa zu finden, dass das auch ein Teil von meinem Karriereende ist, weil es nach der zweiten Schwangerschaft wenig Bereitschaft gab. Es gab immer Kontakt und es gab auch immer ein bisschen Mut am Anfang und dann ist er dann doch auf dem Weg konkreteren Verhandlungen eingebrochen und das war schon sehr, sehr enttäuschend, dass man mir, obwohl ich es schon einmal bewiesen hatte nach der ersten Schwangerschaft, nach der zweiten Schwangerschaft, nicht zugetraut hat, wieder auf mein höchstes Niveau zu kommen. Es wurde dann immer sowas formuliert mit, ah, wenn du wieder auf dein Niveau kommst, dann wirst du uns auch helfen, aber wir wissen es ja nicht. Ich weiß es auch nicht, ich habe auch keine Glaskugel, aber ich traue es mir zu, sonst würde ich jetzt ja hier nicht sitzen und sonst würde ich auch nicht so viel da rein investieren, weil ich keinen Verein im Hintergrund hatte. Also ich musste schon meine komplette Rehabilitation alleine gestalten und da bin ich auch dankbar, dass zum Beispiel der VfL Wolfsburg mir die Möglichkeit gegeben hatte, da in der zweiten Mannschaft die ersten Schritte wieder zu machen. Aber trotz dessen waren es ja Fahrtkosten und Physiokosten und was auch immer, das lag halt bei mir. Es waren Investitionen irgendwie in die Zukunft und das war dann schon sehr, sehr ernüchternd. Und wenn man dann gesehen hat, wie es in den USA ist, was ich jetzt zum zweiten Mal erleben durfte, das ist eine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, auch wenn ich die Unterstützung, die in den USA gegeben wird und auch die vielleicht der Blickwinkel auf Mütter, wenn ich das in den letzten 5 Jahren gehabt hätte, wäre vielleicht meine Karriere auch nochmal ganz anders verlaufen. Vielleicht hätte ich noch mehr Peaks gehabt, vielleicht hätte ich mehr Spiele gemacht, vielleicht auch noch mehr in der Nationalmannschaft oder ähnliches. Das ist halt natürlich auch eine Frage, die man nicht beantworten kann. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass diese Zeit mich natürlich geprägt hat und auch mich dazu anregt, dafür zu kämpfen, dass es besser wird, dass es Verbesserungen gibt, weil ich gesehen habe, dass es möglich ist. Und dann bin ich auch dankbar für diese Erfahrung. Aber ja, ich war die erste Mutter, die nach 25 Jahren überhaupt wieder zurückgekommen ist, irgendwie in die höchsten deutsche Fußballklasse. Ich glaube, in der eingleisigen Frauenbundesliga war ich tatsächlich die erste Mutter, die oder leibliche Mutter, die da wieder gespielt hat. Und das ist schon krass, wenn man darüber nachdenkt.
Absolut, das ist wirklich krass.
Dass es immer so ein totgeschwiegenes Thema war. Und jetzt sind ja schon Spielerinnen nachgefolgt. Es sind ja momentan gerade zwei aktiv in der Liga. Einmal in Freiburg mit Merit Felde und dann auch in Wolfsburg mit Tabea Sellner. Und es gibt ja auch Trainerinnen, die es jetzt schon nachgemacht haben. Ja, Theresa Merck in Freiburg, Nadine Reuser bei Hoffenheim. Und dann hast du auch eine Imke Wibbenhorst, die das jetzt sehr stark kommuniziert hat in der Schweizer Liga. Ja, euch allen fünf auch Glückwunsch für euren Weg. Das ist toll. Ich freue mich, dass es da mehr Beispiele gibt, dass es mehr Stimmen gibt. Liegt mir natürlich ja sehr, sehr am Herzen, das Thema, dass es vielleicht irgendwann Normalität ist, weil es eine Art auch von Zukunftsförderung ist. Also wie viele männliche Profis kennen wir, die einen Sohn oder eine Tochter haben, die dann erfolgreich sind? Also nehmen wir vielleicht mal ein berühmtes Beispiel mit Kaspar Schmeichel. Also sein Vater war auf der gleichen Position wie er, der Nationaltorwart. Und warum soll man dann nicht vielleicht auch im Frauenbereich in die Zukunft investieren und das dann auch so sehen, wenn wir jemanden früh mitnehmen? Vielleicht wird dann was daraus. Und auch in Deutschland, weiß ich nicht, die Kinder von Klinsmann oder von Kirsten oder wem auch immer, die spielen halt auch. Natürlich kommen nicht alle oben in der Nationalmannschaft an, aber selbst wenn sie in der ersten, zweiten oder dritten Liga kicken, ist das ja eine große Errungenschaft einfach.
Noah Weishaupt hat sich, glaube ich, letztens geäußert. Er ist ja gerade von Freiburg, war jetzt, hast du ja gerade mehrfach erwähnt, zu St. Pauli gegangen, der gesagt hat, ich will meinem Papa auch zeigen, dass ich irgendwie mehr Bundesligaspiele mache und mehr Tore mache als er. Ich glaube, sein Papa hat irgendwie 108 oder so gemacht. Also Spaß beiseite, das ist natürlich ein großes Thema. Deswegen finde ich das auch wichtig, dass das hier auch nochmal einen Platz hat. Du hast Rekorde aufgestellt, Titel gewonnen und dann eben diese Trophäen und Triumphe auf dem Platz, aber auch viele außerhalb des Platzes ausgefochten, die auch wichtig waren, aber die in dem Moment, glaube ich, mit denen du dir nicht nur Freunde gemacht hast oder Freundinnen gemacht hast, aber die eben aus deiner Überzeugung heraus für die richtige und gute Sache waren. Ich glaube, das haben jetzt viele Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter auch mir mitgegeben, als ich jetzt in den letzten Tagen immer mal wieder gesprochen habe mit denen über dich, dass es eben am Ende einer Laufbahn, einer Profilaufbahn dann schon, natürlich was, auf das man auch zurückblickt und das so eine Art, das Wort Vermächtnis ist immer so groß, aber
oha, ja,
ich glaube, in dem Fall darf man das sozusagen sagen oder sozusagen anwenden und sagen, dieses Thema, wie geht der Profifußball bei den Frauen vor allem mit dem Thema Schwangerschaft und dann und die Zeit danach um, finde ich auch ein sehr spannendes Thema und finde ich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und du hast, weil du eben diese eingleisige Bundesliga angesprochen hast, das vielleicht jetzt noch den Rekord aufgestellt, der gilt immer noch für die meisten, für die längste Serie ohne Gegentor, 1051 Minuten.
Ja, irgendwie sowas. Also es sind über 1054
Minuten.
Ich habe sogar in dem Moment meinen eigenen Rekord gebrochen. Also ich habe ihn vorher in Bad Neuenahr aufgestellt, da waren es, ich würde sagen, irgendwas 850 oder 900 Minuten. Also da war es auch schon relativ gut, vor allem auch für eine nicht um die deutsche Meisterschaft mitspielende Mannschaft. Und dann habe ich ihn mit Wolfsburg nochmal toppen können. Und ich weiß auch nicht, ob das heute noch realistisch ist, das wieder zu brechen. Weil, also zumindest mit der momentanen Konstellation, nächstes Jahr, in der nächsten Saison sind ja dann zwei Mannschaften mehr mit dabei. Das heißt, man hat mehr Spiele. Weil der Rekord tatsächlich so aufgestellt wurde, dass wir am Spieltag gegen Potsdam im Hinspiel das letzte Gegentor bekommen haben und erst im Rückspiel gegen Potsdam das nächste Gegentor. Also wir haben wirklich gegen alle anderen Mannschaften gespielt und kein Gegentor kassiert. Und das ist ja...
Ich wollte dich gerade fragen, welche Erinnerung du hast an... Ich muss es googeln, weil das schwer ist auszusprechen.
Genoveva Anonma. Genau.
Ich wollte es nicht falsch aussprechen.
Viele haben nur Ajo gesagt, dann ist es ein bisschen einfacher. Aber sie
das
war
ist
diejenige...
auch eine Geschichte... Die gleiche Person, die dir die beiden Dinger da einschenkt.
Genau, das letzte und das wieder das erste Tor. Sie war halt auch eine außergewöhnliche Spielerin in der Liga aus Äquatorialguinea. Ist jetzt auch nicht so das bekannteste Land für Fußball, aber hat eine Zeit bei Turbine Potsdam sehr geprägt und ich verbinde mit ihr meinen Rekord. Mein Rekord ist es ja auch nicht. Ich bin ja nicht alleine auf dem Platz, ne, sondern den Rekord mit dem VfL Wolfsburg. Das war ja was Außergewöhnliches, woran man sich immer erinnern wird. Und vielleicht ist es brechbar, wenn es noch irgendwann auch mal 18 Mannschaften sind oder ähnliches, weil du dann einfach eine höhere Anzahl hast. Wenn es nämlich zwangsläufig dazu kommt, dass du gegen die Top-Mannschaften spielst und Turbine Potsdam war damals noch eine Top-Mannschaft, dann ist die Wahrscheinlichkeit von einem Gegentor einfach höher.
Du bist als Torhüterin immer schuld, deswegen, haha, Wortwitz. Der war jetzt nicht beabsichtigt.
Den habe ich sehr oft immer in meiner Karriere gehört und auch selber gemacht.
Ja. Grüße an Arne Zeigler an der Stelle. Ich hoffe, er hört nochmal zu. Das wird, glaube ich, hin und wieder mal eingespielt in seiner Sendung. Dieser Clip, den wir damit aufgenommen haben bei ihm. Genau, also du bist als Torhüterin immer die Blöde. Deswegen kannst du diese 1051 Minuten, waren es tatsächlich, habe ich mir richtig gemerkt, auch auf deine Fahnen schreiben. So, wir haben jetzt deutlich überzogen, aber deine Karriere war einfach zu lang, als dass man die in 20 Minuten abhandeln könnte. Was soll das?
Haben wir ja auch noch nicht mal geschafft. Da können wir, glaube ich, noch ein paar mehr Folgen machen. Wir haben ja auch hauptsächlich darüber gesprochen, wie man merkt, dass es besser geworden ist nach den ganzen Niederlagen, die ich erzählt habe. Und wir haben ja noch gar nicht über die Potenziale gesprochen, wo es noch hingehen könnte. Weil trotz dessen, dass sich etwas verbessert hat, und darüber bin ich ja auch froh, heißt es ja nicht, dass man damit zufrieden sein muss. Wir haben nämlich immer einen sehr, sehr großen Sinn.
Nein, da haben wir ja auch drüber gesprochen.
Von Zufriedenheit.
War nur ein Punkt. Und sportlich hätten wir da auch noch lange reden können.
Das ist richtig.
Aber es sollte ja vorwiegend um dich gehen, um deine schönen Momente, lustigen, traurigen, prägnanten. Du warst eben eine der Frauen im Fußball, die in den letzten 15 Jahren natürlich gestrahlt hat. Oft gestrahlt bei vielen Titeln, aber auch viel ausgestrahlt hat. Deswegen könnten wir jetzt noch stundenlang reden und müssen irgendwann nochmal.
Das wäre, da kann ich auch noch sagen, eins der lustigsten Spiele oder einfach auch Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind, außerhalb von Titeln, die man sammelt. Wir haben es tatsächlich mal geschafft, in einem Heimspiel beim VfL Wolfsburg den Mitkonkurrenten, den FC Bayern München, mit 6-0 aus dem Stadion zu schießen. Und das war ein sehr, sehr toller Moment, weil man in dem Spiel das Gefühl hatte, egal was wir machen, also da kann jetzt nichts, wir werden nicht daneben schießen, sondern wir werden halt noch ein Tor machen. Und ja, mir taten dann nachher die Münchnerinnen auch ein bisschen leid, weil man ja sich ja selber vorstellen kann, wie es ist, auf der anderen Seite zu stehen. Aber auch solche Momente gab es, dass man einfach auf dem Platz stand und dachte, krass, was heute für ein Tag ist. Also wir haben irgendwie nichts anderes gemacht, aber heute ist der Fußballgott so auf unserer Seite, dass wir aus 30 Metern aufs Tor schießen können oder selbst dann die gegnerische Abwehrspielerin uns den Ball so hinlegt, dass wir das Tor treffen.
Die Wolfsburgerinnen werden sich erinnern nach diesem Ausscheiden in Hoffenheim, nach dieser Wahnsinnsserie, an der du ja auch beteiligt warst, im Pokal nicht zu verlieren. Und dann danach, von dir vorhergesagt, die Eintracht im Topspiel auch abgeschossen haben.
Richtig.
Das würde mir jetzt an der Stelle noch einfallen. Almut, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, einfach mal mit dir über dich zu reden. Ist auch super.
Ja, es war auch ein bisschen komisch, aber mittlerweile habe ich mich schon dran gewöhnt, dass ich auch mal über mich reden muss.
Das war jetzt Almuts Halbzeit-Tee und nicht Pausentee. Also Halbzeit im Sinne von eine fast ganze Halbzeit. Aber das war nötig und sollte genauso sein.
Das war das Warmmachen vorm Spiel.
Ja, genau. Einmal 40 Minuten. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte dich da auch jetzt gar nicht unterbrechen. Ganz im Gegenteil, hätte ich gerne noch viel mehr gefragt. Einmal ganz kurz abschließend, erstmal Glückwunsch an Arminia Bielefeld zum Einzug ins DFB-Pokalfinale als Drittligist.
Ja, Wahnsinn, Geschichte geschrieben.
Das ist großartig, hätte man da auch mal als Hot Take nehmen können, aber das ist auf jeden Fall eine super Geschichte, da reden wir vielleicht dann irgendwann nochmal drüber und würde jetzt am Ende nochmal kurz resümieren zu unseren Hot Takes und sage Glückwunsch, Almut.
Ja, Glückwunsch auch dir.
Beide einen Punkt gemacht. Du hast den Heidenheimern den Sieg in Wolfsburg untergejubelt und Herr Kauer Santos ist gegen VfB, obwohl er nicht ganz so viel zu tun hatte mit der Eintracht, aber ist zu null geblieben, hat gespielt. Mal gucken, wie sich das jetzt fortsetzt. 1:1 an diesem Spieltag, das heißt, wir stellen beide dann wieder den Ausgleich her. Und jetzt gebe ich dir natürlich die Bühne für deinen Hot-Take des Wochenendes.
Ich habe mir überlegt, ich gehe mal so ein bisschen mit den Nordclubs. Wir haben ja dann mit Holstein Kiel, mit dem SV Werder Bremen, mit dem FC St. Pauli und dem VfL Wolfsburg haben wir ja 4 Kandidaten, die ich jetzt mal so eintitulieren würde. Und ich sage, unter diesen 4 Clubs gibt es maximal eine Niederlage am Spieltag. Und haben jetzt halt auch keine ganz schlechten Gegner. Also
nur in Mainz Kiel gegen Frankfurt.
Genau.
Gladbach, die sind gut drauf. Die sind auswärts 4-mal hintereinander, haben die gewonnen, die Gladbacher. Also wird eine Aufgabe für St. Pauli. Also nur eine Niederlage unter allen Nordclubs finde ich gut. Finde ich sehr schön. Und ich gehe jetzt einfach mal mit den Heidenheimern, die du letzte Woche so schön zum Sieg verholfen hast und sag, sie schlagen den deutschen Doublesieger Leverkusen und hauen nochmal schön einen auf die Glocke, weil Marvin Pieringer schon wieder trifft.
Okay, oh, ich weiß nicht. Also ich kann mir ja vorstellen, dass Leverkusen sich den Frust von der Seele schießt, aber in Heidenheim ist es auch nicht so einfach. Ist ja auch ein bisschen genau. DFB-Pokal-Feeling, das konnten sie anscheinend nicht auf der Alm.
Das haben sie jetzt, genau, dann dürfen sie da quasi einmal weitermachen an der Brenz. Und ich sage Almut danke, ich bin gespannt aufs Wochenende, wünsche dir noch viel Spaß beim Beantworten der Nachrichten und es kommen wahrscheinlich auch immer nochmal neue dazu.
Ja, ab und zu trudelt noch was ein, das ist auch sehr schön. Also freue ich mich über die ganzen Nachrichten, vielen Dank auch dafür, auch an die ich noch nicht geantwortet habe, aber ich werde es versuchen in den nächsten Tagen zu realisieren.
Und der Podcast geht natürlich weiter, also das ist ja
eine Frage. Das ist ja kein Karriereende am Mikro, sondern
du hast ja quasi
die Zeit am Mikro fängt ja jetzt erst an.
Du fängst erst richtig an und natürlich wird dieser Podcast jetzt nochmal an Fahrt aufnehmen. Also an alle, die das nochmal gefragt haben. Ich glaube, diese Folge hier wird auch entsprechend abgerufen worden sein letztlich, weil die alle nochmal hören wollen, was du so zu sagen hast. Und das hoffe ich, konntest du ein bisschen tun zumindest.
Ich hoffe, dass es interessant war. Ich muss ja immer aufpassen, was ich so erzähle. Manche Anekdoten darf man erzählen, manche darf man nicht erzählen.
Ja, jetzt du hast ja aufgehört und wir sprechen ja nur zu zweit, ist ja kein Problem.
Ja, also viel Spaß euch da draußen am Wochenende beim Fußball und dann hören wir uns in der neuen Woche.
Danke, Almut. Bis dann.
Tschüss.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.